So, guten Morgen nochmal alle zusammen. Danke für die Einladung, es ist mir Ehre, hier zu sein. Gleich im Voran, ich hoffe, mir ist lieber, wenn wir bei Du sind, was mich anbelangt. Ich will das respektvoll tun, aber ich fühle mich da viel wohler, auch für euch. Und für diesen Morgen im Buch der Sprüche, es gibt kein anderes Buch in der Bibel, das so praktisch für unser Leben hier auf Erden ist wie das Buch der Sprüche. Ein Spruch ist ganz einfach ein kurzer Satz, gegründet auf einer langen Erfahrung. Das ist ein Spruch. Aber die Weisheiten, die wir im Buch der Sprüche haben, sind nicht nur menschliche Weisheiten von langer Erfahrung, sondern sie kommen von oben, von Gott. Darum nenne ich es Weisheit von oben für das Leben herunten. Billy Graham hat einmal gesagt, Wissen ist horizontal, Weisheit ist vertikal. Sie kommt von oben. Und die Sprüche Salomos helfen uns, das Leben auf dieser Erde aus göttlicher Perspektive zu sehen und darin zu leben. Und wir haben heute insgesamt 3 Einheiten, darf ich mit euch machen. Und ich habe mir 3 Themen rausgesucht. Im Buch der Sprüche hast du viele Themen. Was ist Weisheit? Wer ist ein Tor? Und so weiter. Aber ich habe mir 3 rausgenommen, und zwar, die Sprüche sprechen sehr viel über Ehe. Die Einheit von 2 Lernenden, nenne ich das. Dann werden den zweiten über Sex reden. Sprüche spricht im 9. Kapitel über Sex. Die positiven und die negativen Seiten. Und dann noch über Freundschaft. Vor allem auch Männerfreundschaften. Auch darüber spricht Sprüche viel. Und das werden die 3 Überthemen sein für unsere Zeit zusammen. Also jetzt als erstes die Ehe, Einheit von 2 Lernenden. Es ist ja so, wenn ein Menschenleben, ob es erfüllt oder unerfüllt ist, ob man das Leben weise oder als Tor lebt, hat wenig damit zu tun, wie viel wir materiell besitzen, sondern mit der Qualität unserer Beziehungen. Schriftsteller Dr. Roy Sack hat einmal gesagt, Weisheit heißt, geschickt und erfolgreich zu sein in Beziehungen und Verantwortungen. Das ist Weisheit. Wenn du in guten Beziehungen lebst, mit Frau, Kinder, Freunden, Arbeitskollegen, dann bist du weise. Das ist zumindest die Definition der Bibel. Übrigens, Weisheit hat nichts mit Intellekt zu tun. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge, aber das ist ein anderes Kapitel. Der Mensch trifft 2 wichtigste Entscheidungen seines Lebens, und das sind die. Die erstwichtigste Entscheidung im Leben ist, wer ist der Meister meines Lebens? Wer bestimmt, wie ich lebe? Und es möge bitte niemand glauben, er werde nicht gemeistert. Jeder von uns wird gemeistert. Jemand bestimmt, wie ich lebe. Im Römer 6 lesen wir im Vers 16, wir sind immer Sklave dessen, denen wir uns aussetzen. Entweder Sklave der Sünde oder Sklave der Gerechtigkeit. Ein Sklave bist du immer. Martin Luther hat gesagt, wir sind Berittene. Es sitzt jemand auf uns drauf. Du bist kein Wildpferd. Du kannst dir nur den Reiter aussuchen. Aber wir sind beritten. Gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist Atheist, und den habe ich ein Buch gegeben, ein christliches Buch. Dann hat er gesagt, ah, das ist von einem überzeugten Christen geschrieben, das ist nicht objektiv. Also das ist völliger Unsinn. Ein überzeugter Atheist glaubt, objektiv zu sein. Warum? Er ist genauso wenig objektiv wie ein überzeugter Christ. Weil wir sind beritten. Jeder wird durch Einflüsse geprägt, egal wo sie herkommen. Also das Wichtigste ist, wer ist der Meister meines Lebens? Und die zweitwichtigste Entscheidung, glaube ich, wer ist der Partner meines Lebens? Wer ist an meiner Seite den Rest meines Lebens? Wir stehen ja als Menschen in ganz unterschiedlichen Beziehungen. Manche sind oberflächliche Beziehungen, Arbeitskollegen, Schulkollegen, Nachbarn, Verwandte, das ist völlig okay. Manche Beziehungen sind sehr tief und prägend, Elternbeziehungen, Kinderbeziehungen, Geschwister und Ehepartner natürlich. Der Unterschied ist nun der, du kannst dir deine Eltern und deine Geschwister und deine Kinder nicht selbst aussuchen. Die bekommst du, ob du willst oder nicht, du musst damit leben. Die werden dir einfach gegeben. Aber deinen Ehepartner suchst du dir selbst aus, zumindest in unserer Kultur. Und darum, lieber Freund, wenn du eine schwierige Ehe hast, so kannst du niemand beschuldigen außer dich selbst. Du hast sie ausgesucht. Hat dir niemand befohlen. Salomo, der ja die Sprüche geschrieben hat, zumindest einen Großteil, hatte eine Menge Erfahrung mit Eheleben. Der hat nämlich 700 Frauen gehabt und die waren nicht genug, noch 300 daneben. Keine Ahnung, ob der die jemals kennengelernt hat, weiß nicht, wie der das gemacht hat. Aber man muss natürlich verstehen, er war nicht nur mit der Tochter des Pharao verheiratet, er hatte die Töchter vieler anderer Machthaber, der Moabiter, Ammoniter, Edomiter und so weiter. Damals gab es keine Diplomaten und statt Diplomaten hat man die Töchter verheiratet. Es war eine diplomatische Sache. Ich glaube nicht, dass er seine Ehefrauen alle gesehen hat. Es war ein bisschen eine andere Sache. Sie wurden auch später zu seinem Problem. Aber wisst ihr, was interessant ist? Und das hat mich fasziniert beim Studium vom Buch der Sprüche, das von Salomo geschrieben ist. Wann immer Salomo über Ehe schreibt, schreibt er immer ausschließlich ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Klare Lehre aus der Bibel, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und drei Hauptpunkte, die ich hier rausarbeiten möchte, jetzt in erster Einheit. Erstens, ein Ehepartner will gefunden werden, sagt das Buch der Sprüche. Zweitens, warum findet dann nicht jeder einer? Und drittens, in den Ehepartner muss investiert werden. Punkt Nummer eins, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen, sonst lese ich es dir einfach vor. Und zwar im Sprüche Kapitel 18, Vers 22. Sprüche 18, 22 lesen wir, wer eine Frau gefunden hat, der hat Gutes gefunden. Das heißt, eine Frau will gefunden werden. Die meisten von uns haben vielleicht schon eine gefunden, einige sitzen hier und haben noch keine gefunden. Ich sage, warte nicht, bis die Traumfrau ins Haus kommt, die kommt wahrscheinlich nicht, du musst suchen. Denn sie will gefunden werden, wenn man etwas finden will, dann muss man auf die Suche gehen. So ist es von der Bibel vorgegeben. Eine Frau soll man finden, das heißt, man muss sie auch suchen. Die meisten Menschen sind daran interessiert, einen Lebenspartner zu finden und zu heiraten. Die meisten Menschen wollen heiraten, die meisten Menschen erwarten nicht, dass sie Single bleiben. Und ich weiß auch warum. Weil, als Gott Mann und Frau geschaffen hat, am Anfang der Schöpfung, zuerst sagte Gott, als er Adam schuf, sehr gut. Die Tiere, alles war sehr gut. Und dann lesen wir im zweiten Kapitel der Bibel, es ist doch nicht gut. Was war nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und er machte ihm eine Gehilfin, die ihm entspricht. Und seit dieser Schöpfung ist der Mensch auf Beziehung und Gemeinschaft ausgerichtet. Übrigens, das ist nicht nur Ehebeziehung, sondern allgemein. Aber eben weil von Anfang an der Mensch so geschaffen ist, um in einer Beziehung mit einer Frau zu leben, sehnen wir uns danach zu heiraten. Es ist völlig normal. Darum übrigens, ein Mann, der keinen anderen braucht, der völlig unabhängig selbstständig ist, ist ein schwacher Mann. Denn wir sind geschaffen für die Gemeinschaft. Unabhängigkeit ist Schwäche, nicht Stärke. Denn wir wurden nicht geschaffen, unabhängig zu sein. Und wenn ein Mann niemanden braucht, hat er ein Problem. Denn das ist nicht die ursprüngliche Schöpfung. Wir sind soziale Geschöpfe und wir sind sexuelle Geschöpfe. Und darum sehnen wir uns nach einem Lebenspartner. Dann kommt die zweite Frage. Warum heiraten dann viele Menschen nicht? Das ist Fragen, die, mit denen man oft zu tun hat. Wir haben Freunde, Bekannte, die nicht heiraten und manche leiden drunter. Nun, Jesus gibt uns einmal drei Gründe, warum Menschen nicht heiraten. In Matthäus Kapitel 19, Vers 10, da geht es zuerst um Ehescheidung und so weiter. Und dann sagt Jesus, beziehungsweise lesen wir Matthäus 19, Vers 10, seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, das heißt Leute, die nicht heiraten, die vom Mutterleib so geboren sind. Manche heiraten nicht, weil sie vom Menschen verschnitten worden sind. Und manche heiraten nicht, weil sie sich selbst verschnitten haben, das heißt, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Drei Gründe gibt Jesus, warum Menschen nicht heiraten. Die einen sind vom Mutterleib unfähig zu heiraten, die anderen wurden von Menschen unfähig gemacht zu heiraten und die dritten haben sich aus freien Stücken um des Reiches Gottes entschieden, nicht zu heiraten. Erstens, unfähig vom Mutterleib. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber vielleicht sind damit gemeint Menschen, die geboren werden, geistig oder körperlich behindert, die darum nicht in der Lage sind zu heiraten. Vielleicht Menschen, die geboren sind mit einem niedrigen Sex-Drive. Sie haben nicht unbedingt den Wunsch nach einer Partnerschaft. Vielleicht Menschen, die eine Energie für eine gewisse Sache aufbringen, so dass sie ihre Befriedigung darin finden und nicht unbedingt einen Partner brauchen. Das kann gut sein, dass Jesus das gemeint hat. Zweitens sagt er, andere heiraten nicht, weil sie unfähig gemacht wurden von anderen Menschen. Ich glaube, zur Zeit Jesu hat das sicher mit Kastration zu tun gehabt. Das waren die Eunuchen. Sie wurden körperlich unfähig gemacht. Aber ich glaube, was es auch bedeutet ist, andere Menschen sind psychisch nicht mehr in der Lage zu heiraten, speziell Frauen, die sexuell missbraucht wurden. Sie wurden durch Männer unfähig gemacht, jemals wieder zu heiraten. Menschen sind schuld daran. Und durch Missbrauch kann vor allem Frauen Verletzungen zugefügt werden, die es ihnen unmöglich machen, wieder in eine Beziehung einzutreten. Es gibt Hoffnung und Heilung für solche Menschen, aber es kann sehr schwierig sein. Und der dritte Grund, den er nennt, manche heiraten nicht um des Reiches Gottes willen. Einen alten Mann, der inzwischen gestorben ist, den ich sehr gerne hatte, hat als 18-Jähriger diese Passage gelesen und wusste, das ist für mich. Ich bin gemeint. Und ein Freund von mir fragte ihn, als er älter war, war es schwierig für dich, allein zu leben? Und er hat gesagt, eigentlich nicht. Denn als 18-Jähriger las ich diese Stelle und wusste, ich bin berufen, alleine zu bleiben, um des Reiches Gottes willen. Und darum habe ich mich nie ausgestreckt nach romantischen Beziehungen. Insofern war es einfach für mich. Aber dann sagte er auch, jetzt wo ich älter werde, fällt es mir schwer, keinen Partner an meiner Seite zu haben. Ich habe vor solchen Menschen eine große Hochachtung. Ich schätze solche Menschen enorm, die um des Reiches Gottes willen sagen, ich will ganz für das Reich Gottes zur Verfügung stehen und mein Respekt für solche Menschen ist groß. Übrigens im 1. Korinther 7, Vers 7 wird das Single-Sein als eine Gnadengabe Gottes beschrieben. Die wenigsten Singles sehen es als eine Gabe, sie sehen es als ein Schicksal, aber es ist eine Gabe. Ich bemitleide Singles nie, es ist eine Gabe. Und viele Missionsfelder, Missionsarbeiten würden traurig aussehen, wenn wir nicht Leute hätten, die sich da zur Verfügung stellen. Ein vierter Grund, Warum Menschen nicht heiraten, das steht nicht in der Bibel, aber es ist einfach, hat mit Statistik zu tun. Es gibt nicht genug vom anderen Geschlecht. Das ist einfach so. Statistisch werden ja jährlich mehr Männer als Frauen geboren. Frauen werden im Durchschnitt natürlich älter als Männer. Und in der christlichen westlichen Welt gibt es wesentlich mehr Frauen als Männer. Letztes Wochenende waren 2000 Frauen da, dieses Wochenende 1000 Männer. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn man jetzt gehorsam sein will, dass man jemanden heiratet, der auch dieselbe Überzeugung hat in Christus, dann hast du zu wenig davon. Einmal ein Freund Charles Price von mir hat ein Mädchen gefragt, das war in Schweden, es war ein Gespräch, ob sie Christus annehmen möchte in ihr Leben oder nicht. Und sie stellte ihm eine interessante Frage. Sie fragte ihn, wenn ich Jesus Christus als meinen Herrn annehme, kann ich dann noch heiraten? Und er sagte ihr, wenn du es tust, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du heiratest, um 50%. Rein statistisch. Das ist so. Ein letzter Grund, warum ich glaube, dass oft viele nicht heiraten, das ist mehr aus persönlichen Gesprächen. Christen sind manchmal unheimlich kompliziert. Und je älter sie werden, desto komplizierter werden sie. Und manche Christen haben unheimlich Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und darum treffen sie lieber gar keine. Könnt ihr euch Dutzende jetzt Gespräche nennen, die ich hatte in den letzten paar Jahren, wo zwei, die befreundet sind, schon jahrelang, meistens sind es dann so 35, 40 Jahre alt, und ich sage, warum heiratet ihr nicht? Ja, ich weiß auch nicht genau, aber ich warte immer noch auf was, wie lange willst du noch warten? Noch 40 Jahre? Und sie warten auf ein klares Wort Gottes und ich kann ihnen sagen, das kommt sowieso nicht. Wenn ich auf das gewartet hätte, wäre ich bis heute nicht verheiratet. Damals auch. Ich wusste nicht, dass das meine Frau ist. Ich habe mir gedacht, ja, gläubig ist sie, gern habe ich es auch. Soll ich nochmal eine suchen oder jetzt? Und, na tatsächlich, am Hochzeitstag wusste ich es immer noch nicht. Ich wusste es nach dem Hochzeitstag, weil da habe ich am Altar gesagt, ich will. Und jetzt ist es. Aber vorher hatte ich jetzt keinen Frieden oder so. Ein anderer Freund von mir hat mal gesagt, der einzig perfekte Ehepartner ist Jesus Christus und der ist zurzeit nicht zu haben. Du musst dich mit weniger zufrieden geben. Und eine Ehe einzugehen, Freunde, das ist ein Abenteuer. Und es ist ein echtes Abenteuer, weil es gibt kein Zurück. Wo man zurück kann, ist ja kein Abenteuer, das ist alles kalkuliert. Und es kann auch schief gehen. Und so, ich sage oft bei Zweifelnden, stelle ich die Fragen, willst du allein durchs Leben gehen oder zu zweit? Beantworte die Frage ja oder nein. So oder so, allein oder zu zweit? Na, zu zweit. Okay, dann musst du halt heiraten, ne? Du hast bereits jemanden, den du gerne hast, ja, ist er vom anderen Geschlecht, das ist hilfreich. Kennt er Jesus Christus, habt ihr dasselbe Fundament, ja auch. Magst du ihn halbwegs, ja auch. Und ich sage, besser wird's nicht mehr. Na, tatsächlich. Aber das ist ein Grund, warum viele immer noch nicht heiraten. Sie warten auf irgendwas, das nie kommt. Man muss ihn suchen, finden und es braucht natürlich Mut auch, sich auf ein Abenteuer einzulassen. Dann das Dritte, in den Ehepartner, in die Frau, jetzt haben wir ja Männertag, kann ich sehr in einer Linie reden, muss investiert werden. Wenn sich jemand hier in diesem Raum in einer schwierigen Ehesituation befindet, und das ist sehr wahrscheinlich, dann heißt es nicht, dass du den falschen Partner geheiratet hast. Es heißt nur, du musst noch mehr Anstrengung und Zeit in deine Ehe investieren. Sonst zerbricht sie oder es wird ein Nebeneinander. Seht ihr, mein Ehepartner, meine Frau hat ein Recht, Dinge von mir zu erwarten. Sie hat ein Recht darauf. Ich habe es ihr nämlich versprochen. Ich will bei dir sein, guten und schlechten und so weiter. Natürlich, Erwartungen müssen realistisch sein. Gell? Ein Ehepaar war mal beim Seelsorger und der Seelsorger fragte sie, wann begannen Auseinandersetzungen bei euch? Und dann hat sie gesagt, das begann schon damit, dass er bei der Hochzeit immer auf dem Foto sein wollte. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch, gell? Aber wie baue ich eine gute Ehe? Und vier kurze Dinge. Ich bin übrigens 22 Jahre fast verheiratet und es wird mit jedem Jahr eigentlich besser. Ist interessant. Sprüche Kapitel 19, Vers 23 lesen wir. Sprüche 19, 23 steht ganz einfach da, die Furcht des Herrn führt zum Leben. Ich glaube, wenn wir eine gute Basis wollen, wenn wir leben wollen in der Ehe, dann brauchen wir beide eine Furcht vor Gott. Wenn der Partner von vornherein nichts mit Gott zu tun haben möchte, dann habe ich eine schwache Basis. Wenn du Seelsorger bist, dann weißt du, es ist eine Frage, die ich oft bekomme. Meistens Mädchen kommen, und weil sie finden keinen christlichen Mann, aber jetzt haben sie irgendeinen gefunden, der halt nicht gläubig ist, und dann kommen sie, aber er ist so lieb und er hat mich so gern. Er glaubt zwar nicht an Jesus, will auch nicht unbedingt, aber vielleicht könnte es ja doch werden, und was soll ich tun? Soll ich ihn heiraten oder nicht heiraten? Ich beantworte die Frage eigentlich nie. Ich stelle nur eine Gegenfrage. Ich frage sie einfach, willst du den Rest deines Lebens mit einem Mann teilen, mit dem du das, was dir am wichtigsten ist, deine Liebe zu Gott, nicht teilen kannst? Willst du das? Wenn du das willst, dann heirate ihn. Wenn du es nicht willst, dann heirate ihn nicht. In 2. Korinther sagt ja Paulus mal, geht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen. Das ist das Bild von zwei Ochsen, die unter ein Joch gespannt sind. Und wenn von vornherein der eine darüber geht und der eine da, es wird Schwierigkeiten geben, die man eigentlich nicht von vornherein einkalkulieren muss. Es ist eine Sache, wenn ein Ehepaar verheiratet ist, wenn einer dann gläubig wird, dass man treu bleibt und zu ihm steht. Es ist eine andere Sache, wenn ich bereits im Vorhinein einen heirate, der mit Gott nichts zu tun haben will, dann ist es im Prinzip ungehorsam. Also ich stelle einfach die Frage. Das heißt, Punkt Nummer 1, Ausrichtung auf Jesus Christus. Dieses gemeinsame Fundament finde ich so wichtig für eine Ehe. Zweitens, Charakter und Chemie. Speziell als Männer, ich glaube zumindest immer, ich rede halt als Mann, ich weiß ja nicht, was Frauen alles denken. Aber wir lassen uns schon zu leicht durch äußere Attraktivität verleiten. Aber wenn man heiratet ja nicht nur das Äußere, das gut aussehen mag, sondern du heiratest den Menschen, der im Körper wohnt. Übrigens, Umfragen zufolge, hält eine Beziehung, die in erster Linie auf das Äußere ausgerichtet ist, zwischen 6 Monate und 2 Jahre. Wenn du es nicht glaubst, dann schau nach Hollywood. Alle schöne Menschen, aber die Ehen halten nicht allzu lange. Und wenn dir das Äußere einer Frau extrem wichtig ist, eine Warnung, sie wird alt. Und das geht relativ schnell. Und übrigens du auch. Dauert auch nicht lange. Herr Mutter von einem lieben Freund hat zu mir mal gesagt, wenn man nie so schön war, dann tut das Altwerden nicht so weh. Das stimmt schon, gell? Wenn du aber den inneren Menschen liebst, der Mensch, der im Körper wohnt, dann hast du ein bleibendes Fundament. Und darum rate ich immer auch jungen Leuten, schaut auf den Charakter einer Person, nicht nur auf das Äußere. Und das Geheimnis ist ja, wenn du die Person im Körper liebst, dann gefällt dir auch der Körper. Und das ist das Geheimnis. Und was uns von den Medien vorgegaukelt wird, ist ja sowieso alles ein Blödsinn. Nicht mal 1% aller Frauen schauen so aus. Das ist ja Unsinn, das ist ja nur gemacht. Im Sprüche Kapitel 12, Vers 4 lesen wir, ein guter Vers, da sagt er, Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Es geht um den Charakter. Eine Frau mit Charakter ist die Krone ihres Mannes. Heirate auch nie des Geldes oder Ansehens wegen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Im Sprüche 15, Vers 17 lesen wir zum Beispiel: Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Wir wissen das, es stimmt. Oder im Sprüche 17, Vers 1 steht: Besser ein trockener Bissen und Ruhe dabei, als ein Haus voller Festspeisen, aber Streit dabei. Das stimmt. Und eine liebevolle Beziehung zu einer Frau ist so viel wichtiger als das schönste Haus, Autos und das ganze Zeug, was es so gibt. Darum möchte ich euch ermutigen, sei nie geizig, wenn es um Beziehung geht. Geh mit deiner Frau auf ein Essen und bezahle 100 Euro, das macht überhaupt nichts. Und spar dir die Sonnenkollektoren oder sonst was dafür. Weil das bringt viel mehr. Das ist ein bleibendes Fundament. Also Charakter und Chemie ist so ausschlaggebend. Das dritte dann, Kommunikation. Ich habe festgestellt, wahrscheinlich eines der häufigsten Probleme in einer schwierigen Ehe ist fehlende oder manchmal gar keine Kommunikation. Und meistens liegt es am Mann. Er redet nicht. Das ist immer das. Er ist den Tag in der Arbeit, kommt nach Hause und sie fragt: Was war los, mein Schatz? Nix. Wie geht's dir? Gut. Man muss natürlich verstehen, dass Männer und Frauen generell verschiedene Arten und Gründe der Kommunikation haben. Das ist wichtig zu verstehen. Was ich jetzt sage, ist ein generales, ein general statement. Das stimmt generell, aber nicht immer. Ja, so ungefähr. Es ist nämlich bekannt, dass Frauen mehr reden als Männer. Aber das hat seinen Grund. Wisst ihr warum? Frauen reden in erster Linie, um Beziehungen herzustellen, sich mitzuteilen. Männer reden in erster Linie, um Probleme zu lösen. Und wenn das Problem gelöst ist, hat man nichts mehr zu reden, dann geht man nach Hause. Das ist mir schon früher aufgefallen, das ist euch auch sicher auch aufgefallen. Frauen, speziell wenn sie jung sind, die gehen zu zweit auf die Toilette. Das habe ich nie gemacht und du hoffentlich auch nicht. Oder, das ist auch faszinierend, da kommt meine Frau dann, Laura kommt aus dem Klo, aus der Toilette raus und erzählt mir, dass sie da jemanden kennengelernt hat in der Toilette. Ich habe noch nie in einer Toilette geredet. Ich gehe rein, mach mein Geschäft und hau wieder ab. Die reden da drinnen. Weil sie reden aus anderen Gründen. Und es ist oft so das Typische, wenn der Mann nach Hause kommt zum Beispiel und sagt, ich habe Kopfweh. Ja, so Kopfweh. Und die Frau sagt dann, ja, weißt du was, mein Schatz, ich hatte vor 2 Tagen auch eine furchtbare Migräne. Und denkst, das interessiert mich überhaupt nicht. Der Mann will gepflegt werden. Sie soll ihm Aspirin und Tee bringen, dann ist er glücklich. Andererseits, wenn sie nach Hause kommt und sagt, du Schatz, ich habe so Kopfweh, dann sagt er, da hinten ist der Kasten, nimm 2 Aspirin. Jetzt fühlt sie sich missverstanden, weil sie will ja darüber reden. Und das ist einfach, das ist immer unterschiedlich. Und mir hat es so geholfen, das zu lernen. Männer und Frauen reden aus verschiedenen Gründen. Ich habe lange Jahre gebraucht, um das zu kapieren. Ich habe das längst nicht kapiert. Und wenn man es kapiert, ist unheimlich entspannend. Weil, zum Beispiel, das war mal tatsächlich, da sitzt man in der Küche beim Kaffee oder was und dann sagt sie, dann Laura sagt, du, in unserem Gästezimmer, die Einrichtung, die ist schon so hässlich. Denke ich mir, das ist nicht gut. Weil eine neue Einrichtung kostet 15.000 Euro, wir haben das Geld nicht. Denke ich mir, wenn die hässlich ist, die will eine neue. Dann sage ich, na, weißt du was, Anne Laura, eigentlich, mir gefällt sie echt noch gut. Das ist noch alles solide, das ist nichts kaputt und so weiter. Und ich versuche jetzt sie überzeugen, dass sie eigentlich doch ganz schön ist. Weil ich habe Angst, sie will was Neues und das Geld haben wir aber nicht. Aber was ich festgestellt habe, die will gar nicht, die will nur drüber reden. Und jetzt habe ich gelernt, wenn sie sagt, du, die Einrichtung ist hässlich, sage ich, ja, gar so schön ist sie echt nicht mehr, gell. Aber, ja, hat schon lange gehalten und man redet dann drüber und eigentlich ist es recht entspannend. Ich muss nicht was Neues kaufen, ich muss ja nur mal zuhören. Sprüche Kapitel 20, Vers 5 lesen wir. Guter Rat liegt tief im Herzen eines Menschen verborgen, doch ein kluger Mensch weiß ihn hervorzuholen. Im Herzen deiner Frau ist viel verborgen und ein weiser Mann weiß es, die Schätze hervorzuholen. Sprüche 20, Vers 5. Übrigens ein Buch geschrieben, das heißt, alles, was Männer über Frauen wissen. Und das sind harte Fakten, steht hinten tiefe Einsichten, die reine Wahrheit. Ist wahrscheinlich das beste Buch, was es darüber gibt. Da ist nicht viel drinnen, gell. Das ist ja gut, gell. Das habe ich in einem Tag geschrieben, das war gut. Wenn Sie eins wollt, ein lieber Freund von mir, der als Buchbinder, der hat mir ein paar hundert gemacht, hier sind welche. Kannst du um 5 Euro eins mitnehmen, das ist ein Notizblock. Im Buch Sprüche, da gibt's einige Verse über nörgelnde Frauen, ganz schön viele. Ich zeige euch mal einen. Sprüche 19, Vers 13. Ich lese euch jetzt 2 vor und dann habe ich eine Frage. Sprüche 19 und Vers 13 steht zum Beispiel, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt, so sind die Zänkereien einer Frau. Sprüche 21, Vers 9 steht zum Beispiel, besser auf dem Dach auf einer Ecke zu wohnen, als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Und er spricht da ziemlich klar drüber, und es stimmt, mit einer zänkischen Frau zu leben ist sicher kein Spaß, und sie ist auch verantwortlich dafür. Aber hier kommt die Frage, warum muss die Frau dauernd nörgeln? Könnte es sein, liebe Männer, dass wir ihr einfach nie zuhören und sie deshalb anfangen muss zu nörgeln und zu zänken, um überhaupt gehört zu werden? Und darum benimmt sie sich, wie die, er sagt, wie ein undichtes Dach. Und darum ist es so wichtig, sich einfach Zeit zu nehmen, zuzuhören. Nicht immer Probleme zu lösen, sondern zuzuhören. Und die Frau muss auch die Möglichkeit haben, ihren Frust, ihre Gedanken loszuwerden. Und dazu hat sie den Ehemann. Dann viertens, eins noch, Hingabe. Ich soll meinen Ehepartner lieben, ihn nicht ändern. Heirate nie jemanden, den du ändern möchtest. Es wird dir nicht gelingen. Rob Parson hat einmal geschrieben, eine Frau heiratet einen Mann mit der lächerlichen Vorstellung, sie könnte ihn ändern. Und er heiratete sie mit der törichten Idee, sie würde immer dieselbe bleiben. Darum ist es wichtig, den Ehepartner vor der Ehe etwas kennenzulernen. Überraschungen kommen sowieso genug. Das ist auch der Grund, warum ich jungen Leuten, ich komme ihnen da gar nicht mit der Bibel, brauchst du nicht. Ich sage ihnen, habt keinen Sex vor eurer Ehe. Egal, ob die gläubig sind oder nicht. Weißt du warum? Weil Sex überdeckt und vernebelt viele andere Bereiche. Ich habe es leider nicht so gehalten, obwohl ich gläubig war. Aber wisst ihr, wie das lief? Da geht man fort und dann wird es ein bisschen langweilig, keiner weiß, was sagen. Dann gehst du nach Hause und gehst ins Bett. Wenn du aber dich entscheidest, nicht ins Bett zu gehen mit ihm bis zur Hochzeit, dann musst du reden. Und dann lernt man eine Qualität, die später deine Ehe retten kann und wird. Darum ist es so wichtig. Ich brauche dazu gar nicht die Bibel, ich brauche nur einen logischen Hausverstand. Gute Ehen kommen nie von allein. Es braucht Überlegung, Vergebung, Verständnis, Liebe, Geduld, Demut. Hannelore und ich sind jetzt fast 22 Jahre verheiratet. Das ist ein Weg, um Hingabe zu überprüfen. Aber wir könnten auch sagen, Wir sind verheiratet nach 3 Kindern, nach schlaflosen Nächten, nach 2 Fehlgeburten, nach Zeiten der Depression, nach permanenter Hautallergie und den täglichen Kleinkram. Das ist Eheleben. Und hier gilt es, miteinander durchzugehen, und manchmal muss einer vorangehen mit der Hilfe Gottes. Einer hat mal gesagt, Max Lucado, glaube ich, hat es gesagt, er sagt es immer zu jungen Ehepaaren: Was immer geschehen mag, bleibt zusammen. Was immer geschehen mag, bleibt zusammen. Eine Geschichte, diese wahre Geschichte, habe ich vor Zeit getroffen, irgendwo auf der Welt, ist egal. Nennen wir ihn Mike. Er hat seine Frau jung geheiratet und er ist mir, glaube ich, eins der größten Beispiele als Ehemann. Jetzt ungefähr ein bisschen jünger wie ich. Ich bin übrigens 47, gell? Na, 46, wie er 47. Hat jung geheiratet, haben 4 Kinder miteinander gehabt. Und dann musste er pendeln wegen der Arbeit, sonst hätte er keine Arbeit bekommen. Und hat dann, als er Wochenende nach Hause kam, erfahren, dass sie einen Freund hat. Obwohl sie 4 Kinder miteinander haben. Und er fuhr trotzdem immer nach Hause und sagte ihr, dass er sie liebt, obwohl der Freund bei ihr war, auch übers Wochenende. Sie wurde dann schwanger vom Freund, der ihr dann riet, das Kind abzutreiben, was sie dann auch gemacht hat. Danach ging die Beziehung auseinander. Er ging weiter nach Hause, liebte seine Frau und die Kinder und sagte: Wenn du willst, ich komme immer zurück zu dir. Sie lernte dann noch einen Freund kennen für 3 Monate und sie wurde wieder schwanger. Sie behielt das Kind auf Anraten ihres Ehemannes, der gesagt hat: Es ist wie mein Kind, ich werde es lieben. Und hatte dann auch eine Therapie eine Zeit lang. Und der Ehemann, nennen wir ihn Mike, wie gesagt, blieb ihr in all diesen Jahren treu. Vor etwa 2 Jahren ist dann die Frau mit 5 Kindern jetzt zu ihm gezogen, zu ihrem Ehemann. Haben noch immer keinen Sex, sie sieht ihn als Familienernährer. Und er ist so dankbar, wie weit Gott sie gebracht hat. Keine Bitterkeit, nur Dankbarkeit. Das ist wahrscheinlich eins meiner größten Vorbilder, was Ehe anbelangt. Und die Geschichte hat mich erinnert an das Beispiel von Hosea, ein Prophet im Alten Testament. Er heiratete, Hosea, kannst durchlesen dann vielleicht, heiratete nach dem Gebot Gottes eine Prostituierte mit Namen Gomer. Sie brachte ihm 3 Kinder zur Welt. Dann, nachdem sie 3 Kinder gebar, ging sie zurück als Prostituierte zu ihren Liebhabern und ließ Hosea und die Kinder alleine. Er war Prophet. Leute werden gefragt haben, wie gibt's ein Prophet, Frau Prostituierte? Ich kann mir vorstellen, dass manchmal einer kam und sagte, ich war gestern bei ihr, war ganz nett, zum Propheten. Während sie bei ihren Liebhabern war, vielleicht über Jahre, ließ Hosea, ihr Ehemann, ihr heimlich Essen und Geschenke zukommen, damit es ihr gut geht, in all der Zeit. Und als sie dann, die Gomer, älter wurde und niemand mehr ihren Körper wollte, wurde sie von ihrem Zuhälter verkauft am Sklavenmarkt. Und Hosea ging auf den Sklavenmarkt und kaufte seine Frau und nahm sie zurück als seine geliebte Ehefrau. Ähnliche Geschichte wie von Mike. Und wisst ihr, was Gott durch Hosea sagen will? Genauso geht es mir, Gott, mit allen von euch. Ihr gehört eigentlich zu mir, ihr seid meine Frau. Ich habe euch geschaffen, geliebt, aber ihr seid fremdgegangen. Ihr habt mich verlassen. Und dennoch lasse ich euch Gaben zukommen, damit ihr nicht verhungert. Und ich kaufe euch zurück mit meinem eigenen Blut. Das ist das Evangelium. Und das ist das gewaltige Liebesangebot Gottes, an jeden Menschen. Verdient haben wir sie nicht. Wir können sie nur empfangen. Und die Frage ist, was du und ich, was wir tun mit diesem Angebot Gottes. Das ist Eheleben. Und Buch der Sprüche hilft uns, im Alltag mit unserer Frau als auch mit Gott weise zu leben. Amen.